herzliches Willkommen im Quaggaverse, unserem kleinen Krypto-Podcast-Kanal, mit dem wir versuchen, die schwierigen Zusammenhänge im Kryptokosmos so einfach wie möglich darzustellen. Heute geht's um Satoshi Nakamoto und sein Bitcoin-Whitepaper. Das ist entnommen aus dem Buch Bitcoin und Blockchain Simplified von Markus Wolfram. Demnächst auch als E-Book verfügbar und natürlich alles auf unserer Website, im Blog, im Wiki, bei den Video-Channels, bei den Links etc. kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Cookies und natürlich auch ohne nervige Newsletter-Einblendungen. Das heißt, ihr könnt ganz unbesorgt euch dort aufhalten und euer Kryptowissen erhöhen und verfeinern. Besucht also gerne unsere Website quagga.de. Ansonsten viel Spaß mit dem folgenden Podcast zum Thema Satoshi Nakamoto. Kapitel 4. Die Satoshi-Vision. Wie kam der Bitcoin in die Welt? Da ich auch nicht weiß, wer Satoshi Nakamoto ist oder war, werde ich Bezüge auf den Namen in den folgenden Kapiteln und Texten mit er bezeichnen. Es könnte aber auch eine Frau oder eine ganze Entwicklergruppe gewesen sein. Bei meinem eigenen Kryptostart interessierte mich vor allem, warum ein Bitcoin überhaupt einen Wert haben kann und wie das technisch in etwa funktioniert. Die damaligen Antworten 2017, 2016 auf meine Recherchen waren sehr unbefriedigend, was deutschsprachige Literatur und Know-how, Wissensvermittlung betraf. Erst sehr viel später habe ich dann festgestellt, dass sich die ganzen Fragen von alleine beantworten, wenn man das sogenannte Bitcoin-Whitepaper von Satoshi liest. Ich hatte mich das zunächst gar nicht getraut, denn ich vermutete sehr schwere technisch-mathematische Kost. Und das stimmt ja teils auch. Allerdings gelingt es Satoshi, auch mit seiner sprachlichen Kurzbeschreibung, die Idee selbst und seine Vision sehr gut, transparent, glasklar darzustellen. Formeln und Begriffe, die man als Einsteiger und Nicht-Mathematiker nicht kennt, kommen zwar vor und die kann man sich bei entsprechendem Interesse oder Veranlagung auch erobern und eruieren, was dahinter steckt, was sich da mathematisch dahinter verbirgt. Aber Mathe an sich ist nicht nötig, um den Bitcoin und Blockchain vom Prinzip her verstehen zu können. Hier werde ich nun versuchen, Satoshis ursprüngliche Vision und sein Bitcoin-Whitepaper in einer halbwegs einsteigergerechten Sprache zu euch zu transportieren. Und los geht's mit dem originalen Satoshi Nakamoto Bitcoin-Whitepaper. Fünftens, das Bitcoin-Whitepaper. Es ist das wohl authentischste Bitcoin-Dokument überhaupt. Denn es schildert den wahren Start des Bitcoin, ohne Interpretationen von selbsternannten Kryptospezialisten oder gar unwissenden Mainstream-Medien. Letztere greifen die großen Kryptothemen meist nur in höchst inkompetenter Weise ab und folgen völlig unwissend den Mega-Hypes. Und sorry, wenn ich das so hart sagen muss, ausschließlich um mit ihren Bullshit-Schlagzeilen und den Pseudo-Infos den Profit über Affiliate-Links zu steigern. Satoshis Infos dagegen sind ökonomisch völlig unbelastet und glasklar. Für mich, bis auf den Mathe-Teil, sehr gut nachvollziehbar. Ich frage mich, wie komplex dieser Text wohl auf Deutsch geworden wäre, denn er enthält nur 8 Seiten. Das Satoshi Bitcoin Whitepaper ist aus meiner Sicht der allerbeste Einstieg in das Thema Bitcoin und Blockchain und in die Kryptowährungskonzepte überhaupt. Was aber ist ein White Paper? Der Begriff White Paper wird auch im deutschen Sprachraum mit dem Wort Weißbuch verwendet. Man denke zum Beispiel an das Bundeswehr-Weißbuch, also die Planungskonzeption der nächsten Jahre. So ist ein Weißbuch, ein White Paper, eine Art Konzeptschrift. Im wissenschaftlichen Bereich beschreiben dort die Forscher, Wissenschaftler und Visionäre ihre Ideen, ihre neuen Ideen zu einem Thema. Und sie geben diese dann mit der Veröffentlichung zur Diskussion und Kritik von allen anderen frei. Manchmal laden sie auch andere zur Mitwirkung ein. Ein White Paper muss also nicht von einer Einzelperson erstellt worden sein. Es kann ein Team sein, eine ganze Gruppe, gar eine große Gruppe kann ein White Paper zusammen erstellen, wobei je größer die Teilnehmerzahl ist, umso komplexer wird die Abstimmung untereinander, um dann zu einem von allen gleichermaßen abgesegneten Ergebnis zu kommen. Die ersten Präsentationen von White Papers findet man meist in den Themenforen und auch in gedruckten wissenschaftlichen Fachpublikationen. Die Veröffentlichung des Bitcoin White Paper. Satoshi veröffentlichte sein digitales Währungskonzept am 31.10.2008. Sprachwissenschaftler sagen, er hätte es in einem sehr britischen Englisch verfasst. Andere, eher programmlastige Schriftstücke von ihm verwenden ein anderes Englisch. Ein Hinweis, dass es sich bei Satoshi vielleicht doch um eine Gruppe handeln könnte. Er nannte es Bitcoin White Paper. Die Bitcoin-Community feiert an diesem Tag nicht nur Halloween, und das Datum kannst du dir daher auch sehr leicht merken. Der Kryptospezialist nutzte die Mailingliste der Cypherpunk-Kryptographie-Sektion. Die Whitelist selbst befand sich auf einem Server mit der Webadresse bitcoin.org. Die gibt es bis heute. Dorthin verlinkte er in seiner Mail. Es gibt auch Übersetzungen des Bitcoin White Paper, deutsche Übersetzungen, zum Beispiel von www.bitcoin.de und von www.99bitcoins.com bei bitcoin.org. Dort findest du aber auch Übersetzungen in andere Sprachen, aber auch einen Online-Translator wie Google oder aus meiner Sicht noch besser, DeepL liefert eine sehr verständliche Übersetzung. Mir selbst ist der Originaltext natürlich am liebsten. Der Aufbau. Satoshi startet in seinem White Paper sehr formal und logisch. Seine Nähe zur wissenschaftlichen Arbeit und zur Form der wissenschaftlichen Dokumentation wird sofort deutlich. Ebenso die Fähigkeit, sehr komplexe Sachverhalte sehr, sehr einfach darzustellen. Vor dem eigentlichen Text stehen sein Impressum und seine Kontaktdaten. Verfasser: Satoshi Nakamoto. E-Mail-Kontakt: satoshi@gmx.com und Website: www.bitcoin.org. Der Titel des Bitcoin White Papers. Satoshi macht schon in der Überschrift seines Bitcoin White Papers kurz und knapp, aber sehr eindeutig klar, um welche Idee es ihm damit geht. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin, ein direktes elektronisches Zahlungssystem. Satoshis Vision war es, ein elektronisches Zahlungssystem zu erschaffen, das ganz ohne Finanzinstitute auskommt, ohne Mittler zwischen einem Auftraggeber und einem Zahlungsempfänger. Ein System ohne Banken. Gigantisch. Das Bitcoin White Paper ist inklusive Literaturverzeichnis nur 9 Seiten lang. Das älteste dort zitierte Buch stammt übrigens von 1957. Das Wesentliche steht schon in der Präambel, eine Art Vorabzusammenfassung der Idee, die man im deutschsprachigen Raum oft erst am Schluss erwartet, und die ist einfach, logisch, klar und gut begründet. Die White Paper Preamble, Abstract. Hier stellt Satoshi die Idee aus der Überschrift nun genauer vor, und er begründet ihre Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit mit den vorgefundenen Mängeln beim bestehenden Banksystem. So sagt er, dass der Vorteil des etablierten Sicherheitskonzeptes einer digitalen Signatur verloren gehen würde, wenn trotzdem noch eine vertrauenswürdige dritte Partei wie eine Bank als Mittler benötigt werden würde. Dann schlägt er Lösungen vor, um Sicherheitsprobleme und Manipulationen wie zum Beispiel das der doppelten Transaktionen, Double Spending, auch ohne Mittler zu verhindern. Satoshis Lösungsvorschläge. Satoshi schlägt 3 Ansätze vor, um das Mittlerproblem zu lösen. Erstens die Nutzung eines Peer-to-Peer-Netzwerks. Ein P2P-Netz hat gleichgestellte Teilnehmer. Das ist ganz anders als bei Server-Client-Netzwerken. Dort liefert und speichert ein Server nur Daten. Der Client, also du als User, Userin, ihr veranlasst das. Das bekannteste Peer-to-Peer-Netzwerk derzeit ist wohl BitTorrent. Zweitens, der Zeitstempel, ein Timestamp für die Transaktionen. Das P2P-Netz vergibt für jede Transaktion einen einzigartigen Timestamp. Das ist digital etwas Ähnliches wie ein Posteingangsstempel in Form eines Prüfwerts, dem sogenannten Hash. Drittens, Timestamps fälschungssicher machen. Über Rechenaufgaben wird für jeden Block und den darin enthaltenen Zeitstempeln mehrerer Transaktionsdaten ein Hash erzeugt. Das Wort Hash klingt für deutschsprachige furchteinflößend, ist aber nichts anderes als die englische Bezeichnung für ein Rechenergebnis oder ein Prüfergebnis. Zur sicheren Überprüfbarkeit benötigt man sogenannte kryptografische Algorithmen. Nur die können einen sicheren Hash, einen sicheren Prüfwert erzeugen. Also Prüfwerte, die zwar nicht entschlüsselbar sind, aber schnell und einfach überprüfbar sind. Ein weitaus simpleres Beispiel für das Generieren eines Hashes ist zum Beispiel das Bilden von Quersummen. Damit kannst du zumindest das Grundprinzip der Methode erkennen und nachvollziehen. Auch wenn so simple Algorithmen wie das Bilden von Quersummen absolut ungeeignet wären, um eine wie bei Kryptowährungen benötigte sichere Überprüfbarkeit via Hash-Prüfergebnis auch zu ermöglichen. Hash-Ergebnis am Beispiel einer Quersumme. Die Quersumme ist ein simples Beispiel für das Erzeugen eines Hash, eines Prüfwerts. Das lässt sich schriftlich natürlich leichter nachvollziehen als in einem Audioformat. Lies also gerne auch mein kleines Büchlein Bitcoin und Blockchain Simplified. Dort findest du alle Zahlen in Schriftform und kannst sie leichter nachvollziehen. Aber die Werte sind so gering gewählt, dass sie auch audiomäßig verständlich sein sollten. Nehmen wir an, es geht um 3 Transaktionen, die in einem Datenbankträger abgespeichert werden sollen. Transaktion Nummer 1 wäre die Überweisung von 427 Euro. 427 Euro. Die Quersumme von 427 ist die Summe der Zahlen 4, 2 und 7. 427, 4, 2, 7. Also 4 plus 2 plus 7. Das ist 13. Das Hash-Ergebnis für diese Zahl als Quersumme ist also 13. Eine zweite Transaktion wäre eine Überweisung in der Größenordnung von 214 Euro. Die Quersumme daraus, 214, wäre also 2 plus 1 plus 4. Der Hash-Wert dafür entspricht 7. Nun werden die Daten dieser beiden Ergebnisse, der beiden Hashes, für die beiden Transaktionen wie bei einer Kette aneinander gehängt. Also das Hash-Ergebnis, die Quersumme der ersten Transaktion, 427 war 13, und der zweiten Transaktion, hier war die Quersumme 7, wird zu einer Kette 13-7 verkettet. Nehmen wir an, es gibt eine dritte Transaktion, die Überweisung von 896 Euro. Die Quersumme von 986 wäre also 9 plus 8 plus 7 ist gleich 23. Der Hashwert dafür entsprechend 23. Nach dem Anhängen dieses weiteren Hash-Ergebnis an die vorherige Kette entstünde eine neue Kette, nämlich 13, das Quersummen-Hash-Ergebnis der ersten Transaktion, minus 7, das Quersummen-Ergebnis der zweiten Transaktion, minus 23, das Quersummenergebnis der jetzigen letzten dritten Transaktion. Die Umkehrfrage, aus welcher Ausgangszahl die Quersumme 23 vom letzten Beispiel entsteht, ist sehr interessant. Aber solche Berechnungen sind nur bei sehr einfachen Algorithmen möglich. Kryptografische Algorithmen müssen so aufgebaut sein, dass es gar nicht möglich ist. Das dient der Absicherung der Eingangsdaten. Aber in unserem letzten Beispiel mit dem Hash-Ergebnis 23 könnte es sehr viele Ursprungszahlen geben. Zum Beispiel die Zahl 689 oder 698 oder 869, 896, 968, 986 bei den dreistelligen Zahlen. Denkbar wären aber auch Zahlen wie 10.589 oder 5.009.702 und so weiter. Es gibt also unendlich viele mögliche Kollisionen, so nennt man einen identischen Hash, der aus unterschiedlichsten Eingangsdaten entsteht. Die Rechenaufgabe zur Berechnung eines kryptografischen Hash-Wertes in einer Blockchain liefert keine mehrdeutigen Ergebnisse. Ganz im Gegenteil, um ein valider Zeitstempel, Prüfwert, Hash oder eine digitale Signatur, wie man auch immer dazu sagen mag, für den letzten angefügten Block sein zu dürfen, muss der Hash, der Prüfwert, eindeutig sein. Das nennt man kollisionssicher. Unterschiedliche Eingangsdaten dürfen niemals den gleichen Hashwert haben. Schlussfolgerungen. Aus dem bisher Geschilderten kann man drei wichtige Dinge ableiten, um Satoshis Ziele zu erreichen. Das Aneinanderhängen der Daten nennt sich Blockchain. Der Prozess des Ausrechnens heißt kryptografischer Algorithmus und die Überprüfung auf Korrektheit nennt man Konsensmethode. Die Methode selbst, in diesem Fall bei Bitcoin, der Proof of Work, also das Errechnen und Lösen eines schwierigen Mathe-Rätsels. All das war zwar an dieser Stelle des Buches noch gar nicht vorgesehen, aber dank Satoshis genialem White Paper ergibt es sich wie von selbst. Mit jeder neuen Transaktion wird die Kette länger. Sie ist jederzeit und von allen überprüfbar, denn die Blockchain selbst ist unveränderbar und vollständig verfügbar. Für alle im öffentlichen Netz. Ältere Blöcke sind gar nicht mehr veränderbar. Nur der allerletzte Block könnte neu berechnet werden müssen, zum Beispiel wenn Prüfinstanzen im Peer-to-Peer-Netz behaupten, dass das Ergebnis des zuletzt gemeldeten Blockes falsch sei. Nach diesem Konzept muss die Mehrheit der Netzwerkteilnehmer die Richtigkeit des letzten Blockes validieren. Wenn diese Mehrheit bestätigt, dass die Quersumme von 21, also 2 plus 1 ist gleich 3, auch 3 ist, wird 3 als letzter Block an die Kette angehängt. Es wäre egal, ob 1% oder auch 49% der Netzwerkteilnehmer behaupten würde, die Quersumme sei 4. Das ist ein sehr demokratisches und sympathisches Verfahren, das in der Praxis auch bestens funktioniert. Zumindest solange sich die Mehrheit der Hardware-Miner und damit der Blockchain-Validatoren nicht in einer Hand befindet. Denn es wäre schwierig, sich mit dem eigentlich richtigen Ergebnis 3 durchzusetzen, wenn mehr als 50% der Netzwerkteilnehmer behaupten würde, die Quersumme aus dem obigen Beispiel sei 4. In so einem Szenario liegt theoretisch also die größte Gefahr für Manipulationen an einer Blockchain und damit auch für Betrug. Die Mehrheit der Validatoren könnte falsche Blöcke in Umlauf bringen und sie dann als richtig bestätigen. Die 51%-Attacke. Die vorher beschriebene Gefahr nennt man auch 51%-Attacke. Hochkapitalisierte Kryptowährungen wie der Bitcoin mit ca. 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung sind kaum gefährdet, denn ein Angreifer müsste 51% der weltweit verfügbaren Rechenpower unter seinen Hut bringen. Zudem verbessert die Blockchain-Community die sogenannten Konsensalgorithmen ständig. Es hat aber schon 51% Attacken gegeben, allerdings nicht beim Bitcoin. Eine Gefahr gibt es dennoch. Dass jemand über 50% der weltweiten Mining-Rechenpower aufkauft, ist unvorstellbar und wäre bei einer so hochkapitalisierten Kryptowährung wie Bitcoin auch viel zu teuer. Allerdings schließen sich Miner zu sogenannten Mining-Pools zusammen und minen dort gemeinsam, um ihre Chancen, einen neuen Block zu finden, zu erhöhen. Wenn ein großer Mining-Pool über 50% Hashrate erreicht, könnte der Toolpool-Betreiber theoretisch eine 51%-Attacke fahren. So eine Situation gab es auch beim Bitcoin schon einmal. 2014 erreichte der Mining Pool Gash.io über 24 Stunden lang mehr als 55% der Bitcoin-Hashrate. Der große Pool hat sich danach freiwillig verpflichtet, zukünftig stets unter der 50% Hashrate-Marke zu bleiben. Das spezielle, sogenannte Konsensverfahren, das der Bitcoin verwendet, heißt Proof-of-Work-Konsensmethode. Das ist die Prüfung, ob ein Hash-Ergebnis, sprich der Prüfwert, korrekt ist. Dieser wird von den Betreibern der Mining-Rechner erledigt und geschieht mit deren Rechenleistung. Zusammenfassung. Was bedeutet das alles? Satoshi war wohl nicht erst seit dem Finanzcrash, der durch die Lehman Brothers Pleite 2008 ausgelöst worden war, mit dem Finanzsystem unzufrieden. Aber das Scheitern eines gerechtfertigten Vertrauensprinzips in Anführungszeichen in die Banken und ihre Befähigung als seriöse Mittler bei Finanztransaktionen zu agieren, war spätestens 2008 allzu offensichtlich geworden. So fand seine Idee offene Ohren. Er suchte nach einer Währungslösung, die ohne eine zentrale Instanz auskommt, wenn zwei Parteien finanzielle Transaktionen elektronisch durchführen wollen. Und Satoshi fand eine sehr unkonventionelle, neue und geniale Lösung. Eine dezentrale digitale Technik auf Basis einer durch kryptografische Algorithmen abgesicherten Blockchain für die Transaktionsdaten. Demokratisch über ein Konsensverfahren der Netzwerkteilnehmer jederzeit überprüfbar. Von allen. Zusammengenommen gewährleistet das die Korrektheit von Transaktionen auch ohne einen fragwürdigen Mittler wie die Banken. Mit digitalen Beweisen durch kryptografische Algorithmen und Prüfung durch die Netzwerkteilnehmer, die von allen durchgeführt werden kann. Der kryptografische Beweis. Wenn du dich nochmal an Satoshis Whiteboard-Slogan erinnerst, elektronisches Zahlungssystem und kryptografischer Beweis statt erzwungenem Vertrauen in Banken, wird sofort klar, dass als Voraussetzung für so ein funktionierendes System eine Technologie erforderlich ist, die vor allem eines ist: sicher. Und eine, die auch digital ist. Beides kann die Blockchain-Technologie leisten. Die durch den Bitcoin in der realen Welt angekommene Idee von Kryptowährungen auf Blockchain-Basis sind aber nur eine Variante der möglichen Blockchain-Anwendungen. Die Technologie selbst wurde Anfang der 1990er von Stuart Haber und Scott Stornetta vorgestellt und im Verlauf des Jahrzehnts von weiteren Kryptoforschern verfeinert und ergänzt. Die Technik war bestens geeignet für Satoshis grandiose Bitcoin-Idee. Eine Revolution im Währungssystem. Und schon sind wir wieder am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein klein wenig Erhellung tanken können in Sachen Satoshi Nakamoto und seinem Bitcoin White Paper. Das Kapitel stammt aus einem kleinen Büchlein von mir, nämlich Bitcoin und Blockchain Simplified, in dem ich versuche, die Bitcoin- und Blockchain-Technologie auf einfache Art und Weise zusammenzuführen, sodass man die Zusammenhänge verstehen kann. Demnächst wird es das auch als E-Book geben und natürlich sind alle Themen, finden ihren Niederschlag auf unserer Website quagga.de. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dort unser Wiki, den Blog, die Video-Channels und was wir sonst noch alles anbieten, besuchen würdet und euch das von Nutzen sein kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag für euch und natürlich Gesundheit.